Und ich da halt reinspaziert mit meinem Abi und Studium und alles und habe mich dann halt vor den damaligen Chef hingesetzt, habe gesagt, hier, ich möchte Bäcker werden bei euch oder eine Ausbildung machen. Dann hat er mich erstmal angeguckt und gesagt, ist das dein Ernst?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben nämlich einen Gast auf dem Ofenbänkle. Mir gegenüber sitzt David Haas und Francesco Ingrassia. Hallo Francesco.
Hallihallo, herzlich Hi. Willkommen. Also Hi. Mich willkommen.
Hi, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt erstmal und ja, bin gespannt.
Dein erster Podcast?
Mein erster Podcast, genau.
Ja. Du wurdest uns schon vor langer Zeit mal empfohlen von einer Hörerin tatsächlich, dass wir dich mal einladen sollen,
okay.
Bevor wir uns persönlich gekannt haben. Ja. Wir waren ja vor, der David hat gerade geguckt.
Im Februar, 10. Februar waren wir dort.
Genau, wir haben auch hier in der Podcast-Folge drüber gesprochen, dass wir bei euch waren.
Ja.
Hast du bestimmt gehört, oder?
Natürlich. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich hab von Anfang an, ich fand das super geil, die Idee von diesem Podcast. Hab die ersten Folgen habe ich mir angehört. Und dann bin ich tatsächlich ein bisschen ausgestiegen. Jetzt habe ich vor kurzem noch mal reingeschaut, was ihr da geleistet habt. Ihr habt ja echt schon über 80 Folgen da jetzt rausgeballert.
Das ist die 90. Folge heute.
Ja. Ja, dann congratulations erstmal zur 90. Ja. Wahnsinn.
Du bist, nee, cool. Du bist beim runden Geburtstag dabei.
Ja.
Noch 10 Folgen haben wir 100, dann müssen wir uns was einfallen.
Die 90. Ich als 90er.
Ja.
Geil, oder?
Ja. Wahnsinn.
Und wir haben gerade schon was festgestellt, das ist ein absolutes Novum hier im Podcast. Und zwar sind der Francesco und ich im gleichen Krankenhaus geboren. Und jetzt kommst du.
Das ist der Wahnsinn, oder?
Krass.
Ich habe ja schon immer, als wir bei euch waren, habe ich schon immer so gesagt, ja, ich bin ja gebürtiger Stuttgarter, weißt du, und so.
Ja,
war
ja,
das
ja
schon so ein Running Gag. Und jetzt haben wir vorher festgestellt, dass wir im gleichen,
ja,
in der gleichen Klinik geboren sind.
Okay, und welche war das?
Charlottehaus in Stuttgart.
Charlottehaus in Stuttgart.
Wahnsinn, gell?
Ja. Wahrscheinlich sogar noch der gleiche Arzt.
Die Verbindung spürt man richtig förmlich quasi.
Richtige Kesselkinder, ja.
Nee, das war doch, ist aber absolut ein Novum. Seitdem war noch niemand. Obwohl ja wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich in Schwäbisch Hall geboren.
Ja.
Vielleicht viele andere auch schon. Aber,
ich kann sagen, also.
Aber
ich
bin tatsächlich jünger wie du, Ingmar. Danke für das Kompliment, dass du dachtest, ich wäre älter. Ja.
Ja. Ja, wobei ich muss, gerade auch ein bisschen, als du gesagt hast, 90er Kind, dachte ich, krass, okay.
Also, wieso, wer bist du?
Auch 87 geboren.
Ja, sicher. Ich habe es ihm vorhin schon gesagt, ich sage immer, ich bin jung und verbraucht. Das sieht leider nur so aus.
Ja, so, cool. Also wir sind schon auf dem richtigen Level hier.
Ja, absolut.
Bringen wir mal ein bisschen Ordnung hier in das Ganze. Francesco, du darfst einfach mal zu Beginn so ein bisschen dich vorstellen. Wer bist du, was kannst du, was machst du? Nee, wer bist du, was machst du, was kannst du? deine Bäckerei und einfach ganz kurz, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Okay.
Also mein Name ist, wie schon gesagt, Francesco Ingrassia und ich bin Bäcker, war das aber nicht immer. Ich war eigentlich auf anderen Wegen unterwegs. Hab mich jetzt aber dann doch dann fürs Handwerk entschieden, nachdem ich ja den BWL-Weg erstmal gewählt habe. Und habe mir jetzt die Aufgabe gemacht, zusammen mit meinem Vater die Backstube der Zukunft zu errichten. Das ist die Idee.
Ui,
oder vielleicht haben wir es schon geschafft, auf eine gewisse Art und Weise.
Mhm. Okay.
Das sind geile Ziele, das gefällt mir, ja. Okay, also das heißt, du bist tatsächlich auch in einer Bäckerei groß geworden?
Ich bin, also mein Vater ist Bäcker. Ich bin als Bäckersohn aufgewachsen. Durfte natürlich als Bub immer in die Backstube rein und von klein auf quasi schon an der Breze dran gewesen irgendwo und fand das immer sehr spannend, aber mein Vater hat schon früher gesagt, Bub, guck, dass du was Gescheites lernst, ja, bloß kein Bäcker. Ja, dumm gelaufen, jetzt sind wir Schulter an Schulter zusammen am Tisch, ja, aber ich habe einen kleinen Umweg gebraucht, um zu verstehen, was ich machen möchte.
Okay, jetzt heißen unsere Folgen ja auf dem Ofenbänkle mit. Dann hast du natürlich auch eine Verbindung zum Ofenbänkle.
Ja, tatsächlich. Beim Ofenbänkle muss ich noch an unsere alte Produktion denken, tatsächlich. Da hat man nämlich so ein Ofenbänkle. Das war eigentlich immer so der Platz, um ernste Gespräche zu führen nach Feierabend oder auch mal, wenn es dunkel wurde, die Produktion fertig war und ich alleine in der Produktion war, wo ich mir so ein paar Gedanken gemacht habe, was so alles noch auf uns zukommen kann. Ja, bisschen nostalgisch. was das Ofenbänkle für mich.
Es hat was sehr Romantisches.
Ja, voll, so voll, voll. Ich habe mir das jetzt aber hier mit euch auch ein bisschen romantischer vorgestellt. Ich dachte, wir sitzen jetzt hier vor so einem schönen großen Ofen, aber na gut.
Nur virtuell.
Ja,
nur
virtuell.
Musst du dir vorstellen. Ja, musst du dir vorstellen, ja.
So ein bisschen witzig ist ja, wenn man dich sieht, das ist ja echt so aus wie so ein richtiger Italiener, du schwätzt aber so richtig schwäbisch.
Ja, wenn ich will, kann ich schon schwätzen, ja, so richtig. Ich kann aber auch versuchen, Deutsch zu sprechen, das geht tatsächlich auch.
Erklär das mal noch kurz, wie du bist in Stuttgart geboren, haben wir jetzt gerade schon festgestellt, dein Vater ist Italiener, deine Mutter auch Italienerin?
Meine Mutter ist Deutsch, ja, ich bin so zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Also eigentlich bin ich wirklich als Stuttgarter Junge aufgewachsen, aber auf väterlicher Seite, also gerade meine Großeltern, Nonna, Nonno, die Seite, da war halt immer auch die italienische Sprache gefragt. Ich bin aber jetzt nicht zweisprachig zu Hause aufgewachsen, wir haben nicht mal Deutsch gesprochen, aber das Italienische hat mich immer begleitet. Auch in Schulzeiten musste ich zur italienischen Schule gehen. Das fand ich nicht so toll, dass man noch zusätzlich zur Schule musste. Aber ja, es hat mir schon viel gegeben, eben diese zwei Kulturen zu erleben. Aber ich bin schon ein Schwab im Herzen, aber der Italiener, der ist schon tief in mir verankert, auch die Leidenschaft. Ja.
Das merkt man auch.
Aber cool, ich finde es super. Also richtig, richtig cool, wenn man so beide Kulturen, also man spürt, dass du von beiden Kulturen geprägt bist. Das fand ich damals schon, als wir dich besucht haben im Februar. Das finde ich schon wahnsinnig cool.
Ja, also ich glaube, so dieses familiäre, was man vielleicht bei uns im Betrieb auch merkt, habt ihr vielleicht gesehen, wenn man reinkommt, da ist halt auch schon die halbe Familie am Start. Das ist schon so ein bisschen prägend für den Königsbäcker auch. Mhm. Das macht uns auch tatsächlich ein bisschen aus.
Cool. Okay, und letzte Frage zu dem ganzen Thema, wie es früher war, bevor wir ins Jetzt kommen. Wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Essen und Genuss bei euch zu Hause? War das schon immer ein hoher Wert?
Ja.
Oder wie war das für
also, euch? Ich hatte das Vergnügen, wirklich so großgezogen zu werden. Und unsere Eltern haben uns immer so ein bisschen mit dem Thema Essen aufgeklärt. Oder es gab auch immer vernünftiges Essen zu Hause. Es wurde immer gekocht, frisch gekocht. Wurde auch mal Ausflüge gemacht irgendwie auf dem Bauernhof. Gerade weil mein Vater da auch ein bisschen vernetzt war, von Bäckerseiten her. Ja, das Thema Essen war immer, ja, relativ groß, beziehungsweise wurde auch sehr zelebriert, gerade in italienischen Familien, kann man sich das vorstellen. Ja. Ja, da war das eigentlich immer ein Festessen und zusammen mit der Familie. Und ja, gerade dieses Nachhaltige für Essen und wo kommt es denn her, das war schon immer Thema bei uns. Und das hat gerade mein Vater, glaube ich, ziemlich ja in uns reingetrichtert, würde ich mal sagen.
Spannend.
Cool,
ja.
So, bevor wir dann so ein bisschen weitergehen und uns anhören, was du schon so alles gemacht hast, außer Bagger, gibt es eine kleine Schnellfragerunde.
Alright.
Und die hast du auch nicht vorher gekriegt, die Frage, sondern das darfst du jetzt ganz spontan aus dem Bauchhaus
beantworten. Ja, das ist meine Spezialität, denke ich mal.
Ich habe noch eine Zusatzfrage, die ist mir gerade eingefallen. Okay. Ich muss die nachher zum Schieß Schluss, los. Haue die noch ran. Aber wir fangen erstmal mit denen, die hier stehen. Zwiebelkuchen oder Pizza?
Pizza.
Brot oder Kuchen?
Brot.
Instagram oder Facebook?
Instagram.
Bio oder konventionell?
Ja, Bio. Bioland am besten, sorry.
Und dann noch für mich Pasta oder Spätzle?
Oh, jetzt wird's schwierig, jetzt zerreißt mich, du. ja, ich muss echt sagen, da geht fast die Spatze manchmal vor, aber Pasta, also der Spätzle ist besonderer, Pasta ist Grundnahrungsmittel, das muss fast jeden Tag daher.
Okay, sehr gut. Okay, dann gucken wir uns mal ein bisschen an oder ja, hören uns ein bisschen an. Du hast gerade auch schon angedeutet, du bist nicht schon immer Bäcker. Nimm uns mal ein bisschen mit hinein. Wie war dein Werdegang? Wie waren die Umwege, bis du letztendlich doch Bäcker geworden bist?
Also wie gesagt, mein Vater hat mir schon früh auf dem Weg mitgegeben, guck, dass du was Gescheites lernst. Und das habe ich dann auch erstmal versucht. Ich habe mein Abi gemacht, meinen Zivildienst gemacht und dann war halt die Idee, studieren. Dann war halt erst die Überlegung, was und wie, weil so ein simples Studium, da hatte ich eigentlich nicht so Bock drauf. Und da war zu der Zeit, war das Thema duales Studium gerade so unterwegs. Das heißt, ich hatte halt mir überlegt, suche ich mir ein Unternehmen, ein cooles Unternehmen, bei dem ich lernen kann und so ein bisschen ins unternehmerische Dasein vielleicht reinkommen kann. Und meine Familie hat halt schon seit, glaube knapp 30 Jahren, hatten wir einen Benetton-Laden in Echterding. So ein Franchise. Das heißt, ich hatte diese Marke Benetton irgendwie schon immer auf dem Schirm oder war schon von klein auf irgendwie der Bezug da.
Deine Familie heißt, dein Vater war ja Bäcker.
Genau, mein Vater ist Bäcker. Meine Mutter hat aber in der Dreierkonstellation mit meiner Tante oder meinen zwei Tanten einen Laden eröffnet. Ah, in Echterling quasi. Die Männer haben gesagt, komm, mach den Laden. Und die Mädels haben dann den Benetton-Laden eröffnet. Und das war so in den 90er Jahren. Wisst ihr, in den 90er Jahren war Benetton ja das Nonplusultra. Und wir haben als Kids halt nur Benetton-Klamotten getragen. Das heißt, wie gesagt, komme aus der Schule raus, habe gedacht, Mensch, wieso nicht bei Benetton mal versuchen, was zu reißen, weil, ne, internationales Unternehmen, da geht vielleicht was. Ja, und dann habe ich da einen Termin bekommen mit dem damaligen Geschäftsführer, weil durch meine Tante hatte ich da ein bisschen Connections, überhaupt da dran zu kommen. Und da habe ich diese Idee von dem dualen Studium einfach mal vorgetragen, habe das scheinbar ganz gut verkauft gehabt und dann hat er gesagt, komm, probieren wir das mal. Weil die hatten das ja nicht angeboten, dieses duale Studium. Das war quasi das Pilotprojekt mit mir. Und dann durfte ich, ja, mit knackigen 20 Jahren, durfte ich erstmal ein paar Monate im Benetton-Laden arbeiten, in der Königstraße, habe ein paar Schurwoll-Pullover verkaufen dürfen und Mäntel. Und dann hat der Leo damals, das war mein Chef, mich aus dem heiteren Himmel angerufen, also im Laden, hat gesagt, Francesco, wie läuft's? Machst du es gut? Gute Arbeit? Gute Zahlen? Willst du nach Frankfurt kommen? Ich so, ja, okay. Wann? Nächste Woche? Ich so, okay. ich habe keine Wohnung, nichts, kein Problem, haben alles geregelt. Ja, und dann ging es halt nach Frankfurt. Von einer auf die andere Woche. Und dann durfte ich in Frankfurt erstmal arbeiten in der Zentrale. Das war damals die Zentrale für ganz Deutschland. Und mich da ein bisschen einarbeiten und dann ging es mit dem Studium ein paar Monate später. Und dann durfte ich mein Studium, das war BWL mit Schwerpunkt Industrie und Handel, durfte ich dann bei dem Unternehmen, New Ben GmbH hieß es damals noch, durfte ich dann quasi absolvieren. Das heißt, ich war halt in jedem Bereich unterwegs, aber habe mich dann irgendwann so in diesem Business Development Department eingegliedert.
Erklär mal schön bitte für
Business Developer. Also blöd gesagt, das war erstmal Mädchen für alles, ja, so von Toilette reparieren bis hin neue Ladeneinrichtung war irgendwie alles dabei. Aber es war halt hauptsächlich darauf ausgelegt, irgendwie Expansionen voranzutreiben, neue Läden zu öffnen, alte Läden zu schließen, Rückbauten, Neubauten. Viel Kommunikation mit Italien war das da. Gerade diese Ladenbaugeschichte, weil da ist ja viel Konzeptionierung, CI dabei, ne? Mhm. Soll ich das auch noch erklären? Hey. ja, also wie gesagt, das war schon so sehr unternehmerisch, war ich unterwegs. Ja, und da habe ich aber auch schnell gemerkt, dass es so ein bisschen schwierig wurde mit meinem Vorgesetzten, weil ich da nicht immer konform war oder manchmal Ideen hatte und in eine andere Richtung wollte, aber nicht durfte. Und da habe ich halt relativ schnell schon erkannt, dass ich vielleicht nicht der Angestellte bin, schlechthin und das vielleicht auch nicht immer machen kann, habe mal halt da schon angefangen zu überlegen, vielleicht sollst du dich irgendwie mal selbstständig machen. Ja, dann hatte ich aber noch das Vergnügen, in der Zeit Verkaufsschulungen auch zu machen, weil ich in so ein Verkaufsschulungsteam reingekommen bin, glücklicherweise als Student noch und durfte halt durch ganz Deutschland reisen, ne? Also war da echt in jeder Stadt in Deutschland unterwegs, durfte Schulungen geben, den Mädels und Jungs erklären, wie sie Schuhwollpullover verkaufen können und wie sie es am besten machen.
Also du hast die Schulungen gegeben?
Ich habe die Schulungen geben dürfen, genau. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das war echt mega. Und mir war es auch, also was mir am meisten Spaß gemacht hat, war einfach mit den Leuten zu sein, mit den Leuten zu interagieren und in den Läden zu sein. Gerade wenn es um Eröffnungen ging, an der Front und voll das Ding irgendwie noch voll knallen, dass man eröffnen kann, einfach Action. Aber dann war halt das Gegenprogramm immer dieses vom Laptop sitzen, E-Mails bearbeiten, telefonieren und halt nur stupide vor sich hin tüfteln an irgendwelchen Excel-Tabellen oder sonst was. Ich merke schon, ich war dann nicht sehr begeistert. Ja. Das fand ich halt immer ätzend. Ja, aber wie gesagt, habe mein Studium durchgezogen, habe das auch echt vernünftig gemacht. Und dann kam irgendwann so ein großer Skandal, ich meine, das war 2013. Wie gesagt, ich bin sehr leidenschaftlich mit der Marke aufgewachsen. Das stand für mich immer für Qualität. Nachhaltigkeit irgendwo auch und familiäre Atmosphäre. Es wäre Familienunternehmen, ne? Benetton. Und dann wurde 2013 ist uns ein Riesenwerk in Bangladesch abgebrannt. Und da sind halt zig Menschen ums Leben gekommen. Und ja, dann ging es halt los. Wer war da alles jetzt involviert? Welche Labels produzieren dort? Und dann hat sich halt jeder davon distanziert, unter anderem auch Benetton. Ja, aber im Endeffekt, ja, wie ist halt die Modebranche? Das ist jetzt halt so das große Problem dann für mich gewesen. Textilbranche ist sehr intransparent. Also die Wege wirklich zu ergründen, wo kommt der Pullover her in seiner vollen Konstellation und Arbeitsabläufen, ist fast unmöglich. Und in dem Fall wurde uns dann erklärt, nein, nein, wir haben damit nichts zu tun, aber es kam raus, dass Benetton da genauso auch involviert war. Und da hat es bei mir ein bisschen Klick gemacht. Weil ich habe voller Leidenschaft da drin gestanden in den Läden und halt verkauft und diese Marke gelebt und geliebt. Und dann wurde mir auf einmal gezeigt, Mensch, das, was dir die ganze Zeit gesagt wurde oder was du dachtest, was du da verkaufst, das ist es gar nicht. Also, wo soll ich da jetzt noch die Leidenschaft herholen? Mhm. Und dann habe ich gewusst, okay, das war's bei mir, also für mich bei Benetton. Ich muss einen anderen Weg gehen. Mhm. Und da habe ich halt überlegt, was mache ich? Und ich habe zu der Zeit, da habe ich in Frankfurt gelebt, wie gesagt, habe ich eine kleine Bäckerei entdeckt. Die heißt Zeit für Brot. Und im Öderweg in Frankfurt. Und das war zu der Zeit, glaube ich, der erste Laden. Oder das ist der erste Laden von Zeit für Brot. Ganz kleine, schnuckelige Bäckerei, wo man auf einmal durch Glasscheiben den Bäckern beim Arbeiten zuschauen kann. Und halt mit den Bäckern auch ins Gespräch kommen kann. Und ganz kleines, schmales Sortiment. Super cool. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist cool. Und dann aller Selbstständigkeit habe ich überlegt, Mensch, vielleicht könntest du sowas machen. Mit Benetton-Laden habe ich schon abgeschlossen gehabt. Das war die erste Idee, dass ich irgendwelche Läden eröffne. Aber vielleicht kann man in die Richtung was machen. Und dann ging es los mit dem Mindset, vielleicht mache ich doch eine Ausbildung, beziehungsweise vielleicht gehe ich doch in diese Bäckerschiene.
Können wir uns ganz kurz altersmäßig mal kurz einordnen, wie alt warst du dann?
Also jetzt, pass auf, mit 20 ging es ja los und jetzt bin ich so 23, 24, kurz nach meinem Studium. Mhm. So, wie ging es jetzt weiter? Ja, mein Studium habe ich dann beendet. Und dann hätte ich eigentlich à la Darlehensvertrag noch ein paar Jahre bei Benetton bleiben müssen. Hab dann das Gespräch gesucht mit meinen Vorgesetzten und meinem Chef und musste erklären, Leute, meine Station ist hier leider vorbei. Ich kann hier nicht weitermachen. Also das Feuer ist aus. Was machen wir jetzt? Na, eigentlich hätte ich dann, das waren glatt 20.000 Euro, die sie da für mich investiert haben, für dieses Studium insgesamt. Und das hätte ich eigentlich dann zurückzahlen müssen. Mhm. Dann habe ich gesagt, aber Leute, jetzt guck mal hier, was habe ich denn alles hier gemacht? Zusätzlich zu meinem Studium, was ich eigentlich hätte machen müssen, diese ganzen Verkaufsschulungen, diese ganzen Ladeneröffnungen, Stunden, Nächte geschafft, ohne dafür entlohnt zu werden. Und da muss ich echt sagen, Hut ab, da haben sie gesagt, du hast recht, wir sind quitt, du darfst gehen.
Ah, cool, ja.
Ja, ja, und dann war der Weg frei.
Ja gut, aber zunächst mal muss man auch sagen, in dem Alter die Eier in der Hose zu haben und zu sagen, hey, aber guck mal hier, ja, also das ist schon auch
ja
also,
gut, cool, ich musste ja irgendwie Argumente sammeln, weil ich auch wusste, ich habe viel geleistet und irgendwann werde ich dafür belohnt, aber es war halt nie direkt, das Feedback war nie direkt da, das war auch eine der Dinge, die mich gestört haben in diesem Anstellungsverhältnis, sich irgendwie dass das Lob irgendwo absahnen zu müssen von irgendwelchen da oben oder gucken zu müssen, dass es denen passt, was ich tue, das wollte ich nicht mehr. Ich wollte mir selber das Feedback geben und sagen, das, was ich mache, ist gut und du machst das richtig und ich brauche kein Feedback von oben.
Okay, und dann bist du jetzt inspiriert von Zeit für Brot mit deinem duales Studium in der Tasche in die Ausbildung zum Bäcker gestartet.
Ja, nicht ganz. Also ich hatte, muss ich noch sagen, bevor ich bei Benetton angefangen habe, habe ich tatsächlich auch mal mit meinem Vater und dem Lothar Wolf damals, Königsbeck-Inhaber, habe ich mal geflirtet und gesagt, Mensch, könnte ich mal vielleicht bei euch das Studium machen? Das war vor Benetton. Mhm. Das war halt der faule Lazy Way, ne? So kurz mal beim Vater fragen, ne? Und da hat Lothar damals gesagt, nee, also der Vater reicht noch, der Sohn dazu, das wird mir dann zu viel. Und hat er tatsächlich auch gesagt, will er nicht. Und das wurde dann abgelehnt und habe ich für mich Königsbeck eigentlich auch abgeschrieben gehabt. gedacht, gut, wenn die mich nicht wollen, dann mache ich was anderes. Und dann wollte ich auch was anderes machen, wie gesagt, inspiriert von diesem transparenten Konzept. Und dann habe ich gedacht, jetzt geh einfach mal weg. Einfach weg für dich. Das war dann meine Entscheidung, mal nach Südafrika zu gehen. Und dann war ich 3 Monate weg und wollte in der Zeit verstehen, wie soll das Konzept aussehen, was ich machen möchte. Mein Konzept. Angelehnt an das, was ich gesehen habe, aber das natürlich in meiner Interpretation nochmal weiter tüfteln. Und da habe ich wirklich zu mir gefunden, war in Südafrika und habe halt echt the time of my life gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und war dann motiviert, als ich zurückgekommen bin, ich gehe jetzt erstmal meine Ausbildung machen, weil das für mich einfach der vernünftige Weg war, zu sagen, gut, hast jetzt ein Studium in der Tasche, das heißt aber nicht, dass du nicht nochmal eine Ausbildung machen kannst, weil ich kann keine Bäckerei eröffnen, ohne das Handwerk erlernt zu haben. Mhm. Ne? Auch wenn ich den Input von klein auf irgendwie bekommen habe, was ja nichts Handfestes wirklich in der Hand gehabt. Ja, dann habe ich gesagt, gut, mache ich meine Ausbildung. Die Frage war nur, wo? Mein Vater natürlich nicht, komm nicht in die Tüte. Irgendwo, wo es aushaltbar ist, habe ich gedacht. Wo zumindest das Umfeld passt, ja, weil ich wusste, das wird jetzt wahrscheinlich keine einfache Zeit, nachdem du hier quasi für über 80 Filialen irgendwo zuständig warst, jetzt sich wieder komplett unterzuordnen. Ja, dann habe ich gedacht, komm, gehst du nach Berlin, versuchst du da mal dein Glück, weil da gibt's auch ein Zeit für Brot unter anderem, aber auch andere tolle Betriebe, die ich mir dann natürlich auch angeschaut habe.
Okay, und dann ging's los bei Zeit für Brot in Berlin.
Ja, ich habe mir viele Ausbildung. Betriebe angeschaut, aber dann bin ich einfach reinspaziert bei Zeit für Brot und ja, fand den Laden halt cool. Das war da am Hackischen Markt. Okay. Ja. Ganz kleine Mini-Backstube, ich weiß nicht, kennst du die? Hast du schon mal gesehen?
Ja, also ich war schon dort.
Ich war auch schon dort, ja.
Also
war
wirklich.
War das der erste in Berlin, oder?
Ich weiß nicht, ob ich glaube ja, das war der erste, ja. Also winzig und ich da halt reinspaziert mit meinem Abi und Studium und alles und habe mich dann halt vor den damaligen Chef hingesetzt, habe gesagt, hier, ich möchte Bäcker werden bei euch oder eine Ausbildung machen. Dann hat er mich erstmal angeguckt und gesagt, ist das dein Ernst? Ich so, ja. Und ja, dann hat er sich das mal angeschaut, was ich gemacht habe, ein bisschen mit mir gequatscht, dann habe ich erklärt, was ich machen möchte. Ich glaube, er hat schon gemerkt, dass meine Idee ist, was Eigenes zu machen. Und dass er nicht lang Spaß an mir haben wird, weil ich nicht lange bleiben werde. Aber ich hat mir jetzt trotzdem die Chance gegeben, hat gesagt, komm, mach's, probier's. Ich war der erste Auszubildende in dem Betrieb. Und ja, dann ging's los.
Wie lang? 2 Jahre, oder?
Anderthalb,
ja. Also kürzeste Zeit.
Hab dann doch, ja, das war mir dann auch wichtig, dann nicht noch lange Zeit zu verbringen mit der Ausbildung. War super, war eine coole Zeit, gerade in dem Betrieb habe ich viel gelernt. Ich habe halt relativ schnell auch viel Verantwortung bekommen als Azubi, also durfte von Teige machen bis hin Warendisposition, was weiß ich, durfte ich alles mal durchmachen. Ja, war super spannend, aber wie gesagt, in dem Alter eine Ausbildung ist dann doch nicht so einfach, wie ihr euch vorstellen könnt vielleicht.
Und dann bist du direkt nach Berlin, direkt nach Stuttgart wieder zurück.
Genau, also Berlin, 1,5 Jahre und jetzt muss ich doch nochmal ein bisschen zurückrudern, weil als ich von Südafrika zurückgekommen bin, gab es ein wichtiges Telefonat, was ich hier noch erwähnen muss. Und zwar bin ich da im Zug gewesen, das weiß ich noch ganz genau, von Frankfurt zurück nach Stuttgart. Und da hat mich mein Vater angerufen, so nach Motto, Bulle, alles gut, ist gut gelandet. Ja, dann hat er halt, weiß auch nicht, wie wir darauf gekommen sind. Irgendwie, ja, ich habe nochmal mit dem Lothar geschwätzt und so, ne? So wegen Königsweg und alles. Weil ich habe gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Und dann hat er halt gefragt, Mensch, wollen wir das nicht zusammen versuchen? Was meinst? Also Lothar möchte auch. Und habe ich auf einmal so ein Feedback bekommen, so ein Vertrauensvorschuss, so nach dem Motto, ey, wir reichen dir die Hand, wie wär's? Dann habe ich gleich gesagt, ja gut, Vater, aber unter einer Bedingung. Ich darf sagen, wo es lang geht. Das musste dir im Klaren sein. Und dann hat er gesagt, gut, ja.
Okay, dann müssen wir müssen
Chapeau das, vor deinem Vater.
Wir müssen das nochmal ganz kurz, wir haben das nämlich vor der Podcast-Aufnahme besprochen und ich glaube, die Hörer wissen nämlich noch gar nicht, wer zur Hölle ist Lothar, dass wir das mal ganz kurz hier mal kurz aufklären.
Okay,
ja. Erklär das doch mal nochmal ganz kurz.
Ja, Lothar war eigentlich der Gründer von Königsbeck, damals mit dem Herrn Hun. Das ist 89 gewesen und ja, wie gesagt, der Königsbeck.
Jetzt grätsche ich da direkt auch mal rein, weil die Frage bei mir eh auch noch aufgeschrieben, warum Königsbeck?
Ja, ja, werde ich oder öfter gefragt tatsächlich.
Ja.
Ist jetzt nicht so spektakulär, die Antwort, muss ich dir ehrlich sagen.
Also meine Mitarbeiterin hat mich vorher hochgerufen ins Büro, der Königsbeck ist da. Ja.
Ich meine, der Name an sich ist schon mal, irgendwie finde ich ihn super. Ich habe einen Lothar aber auch mal gefragt, sag mal, warum eigentlich Königsbeck? Und er hat gemeint, so, ja, weiß nicht. Das war irgendwie, das
ist wirklich nicht spektakulär. Weißt,
zu der Zeit war das irgendwie so ein gängiger Name von der Bäckerei scheinbar.
Okay.
Aber
so wie der Glocker wird oder
dann ich weiß auch nicht. Also, ich sag halt immer, ja gut, wir setzen dem Backwaren die grüne Krone auf. Ne? Ja. Kannst natürlich eine Story draus machen, aber so spektakulär war es eigentlich nicht.
Okay.
Wo waren wir stehen geblieben?
Gründer von Königsbeck, 89.
89, genau. Und wie gesagt, das war eine konventionelle Bäckerei, auch mit Schwerpunkt Konditorei.
Okay.
Also Lothar ist auch Konditormeister. Und ja, das ging eine Weile gut. Dann ist der damalige Partner vom Lothar ausgestiegen. Da gab es auch so ein bisschen Unstimmigkeiten, meine ich. Und dann hat der Lothar das Unternehmen weitergeführt alleine. Und ja, wie es halt so ist, kommt man in die ein oder andere Herausforderung. Und dann hat er irgendwann auch eine Phase gehabt, wo es schwierig wurde. Das war so vor, jetzt müsste ich lügen, ich glaube so vor 20 Jahren ging es los, wo der Königsbeck so ein bisschen ins Wanken gekommen ist. Und Lothar, muss man auch noch dazu sagen, ist so the best buddy von meinem Vater. Die haben auch zusammen die Ausbildung gemacht.
Hat dein Vater dann beim Königsbeck geschafft? Show,
oder? Nee, mein Vater war zu der Zeit beim Treiber, Bäckerei Treiber. Den kennt vielleicht auch der eine oder andere im Raum Stuttgart. Mittlerweile sehr groß geworden. Mhm. Zu der Zeit, also als er angefangen hat, 3 Filialen, jetzt sind wir bei über 40. Der war der Backstubenleiter beim Treiber. Und hat aber so quasi schon im Hintergrund ein bisschen beratend dem Lothar zur Seite gestanden, weil er gemerkt hat, da gibt's Probleme. Und dann gab es eine Zeit, wo er dann langsam angefangen hat, immer wieder mal reinzuschauen beim Königsbeck und zu gucken, vielleicht kann er helfen, ja, einfach um seinen Buddy auch zu supporten. Und mein Vater hat dann zu der Zeit dann auch schon langsam gemerkt, dass das, was er verfolgt, die Philosophie, nicht leicht umsetzbar ist in so einem großen Betrieb, wie es dann irgendwann der Treiber war. Und da gab es dann auch schon langsam Unstimmigkeiten zwischen dem Herrn Treiber und meinem Vater, weil es einfach andere Visionen gab. Und mein Vater hatte immer mehr das Verlangen, sich selber zu verwirklichen. Und da war halt der Königsbeck, der so langsam angeschlagen am Boden lag und irgendwie sich neu erfinden musste. Ja, und dann kam halt irgendwann die Zeit, wo die zwei sich mal zusammengesetzt haben, Lothar und er, und überlegt haben, Mensch, sollen wir das Ding vielleicht nicht mal komplett rumreißen? Und da war halt die Idee Bio, nachhaltig, war gerade so am Wachsen. Und mein Vater, wie schon gesagt, von klein auf war schon immer so ein bisschen der Biotyp, ja. Der Lothar auch, hatte aber nicht die Kraft, den Betrieb komplett umzustellen, ne. Aber dann, als mein Vater dazugekommen ist, hat er da die Kraft gehabt, beziehungsweise wurde bekräftigt. Und haben sie entschieden, zusammen zu sagen, okay, wir versuchen es zusammen. Mhm. Und hat mein Vater gekündigt. Überraschenderweise natürlich damals für seinen ehemaligen Chef, weil hat einen guten Job gehabt, gut bezahlten Job gehabt, ja, aber hat gesagt, ja, ich muss mich jetzt hier mal selber verwirklichen. Und ja, dann hat's angefangen. Dann ging die Königsbeck 2.0 Phase los. Und der Königsbeck hat dann einen riesen Schritt gemacht zu der Zeit, weil da war Bio, wie gesagt, noch nicht so das Thema. Aber die Jungs haben gesagt, wir machen jetzt hier einen Cut. Alles was irgendwie Convenience und Co. ist, raus. Wir haben wirklich einen Container bestellt und alles rausgeschmissen.
Krass.
Ja? Also komplett rasiert, neu gestartet das System und zu der Zeit noch nicht mal gesagt, dass sie jetzt Bio sind. Wir haben es einfach gemacht. Mhm. Weil wenn du das offiziell gemacht hättest, dann hättest du dir was anhören können von den Leuten. Mhm. Weil da war Bio noch,
Was für Hippies.
Ja, weißt du.
Ja, und trocken und
ja, nichts Gutes
halt. Ja, nichts Gutes, ja.
Aber das waren quasi dann so die Vorläufer von dem, was jetzt der Königsbeck ist. Mhm. Ja, da wurde quasi die Saat gesetzt.
Mhm. Mhm. Cool. Cool, weil ja richtig visionär, richtig mutig.
Voll. Also Respekt an die krass. Jungs zu der Zeit, das war nicht ohne.
Okay, dann müssen wir jetzt gedanklich wieder zurückspringen zu dem Telefonat im Zug. Also dein Vater hat dann gesagt, er hat mit Lothar gesprochen und er könnte sich vorstellen, dass du mit einsteigst.
Genau. Und dann habe ich, wie gesagt, unter Bedingung, dass das irgendwann auch so ein bisschen meine Philosophie annehmen darf, habe ich den Deal zugestimmt, aber habe gesagt, ich muss jetzt erstmal meine Ausbildung fertig machen, klar.
Okay, Ausbildung war dann fertig nach 1,5 Jahren. Bist du auch Meister?
Nein. Meister habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich mal mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe mir da auch mal die Unterlagen geben lassen. Aber dann hieß es, mein Studium wollten sie irgendwie nicht so anrechnen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich wollte auch gucken, dass ich es möglichst verkürze. Und da habe ich das irgendwie nicht eingesehen, da die volle Laufzeit durchzuhalten. Und das kam mir auch so ein bisschen vor, so nach dem Motto, bitte zahl das Geld, das volle Geld. Ja, dann habe ich mich mal hinterfragt, wozu eigentlich brauche ich das? Den betriebswirtschaftlichen Part, den hatte ich ja schon durchs Studium. Und das Handwerk, das lerne ich jeden Tag. Und ich glaube, so von den Lehrmeistern, mein Vater, ist das schon ordentlich, was ich da abbekomme jeden Tag. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte mich lieber auf meinen Betrieb konzentrieren.
Und dann brauchst du einen angestellten Meister quasi.
Genau. Also mein Vater als Meister ist ja quasi im Betrieb. Ich werde aber gucken, dass ich vielleicht so einen Ausbildereignungstest noch mache, um das einfach auch noch abzudecken. Das ist auch möglich. Aber den Meister, den strebe ich jetzt nicht an, aus irgendwelchen traditionellen Gründen.
Das habe ja ich damals gemacht, den Ausbilderschein, den habe ich jetzt zum Beispiel.
Ja.
Und das heißt quasi, den Teil 4 von der Prüfung kannst du ja schon mal sparen. Und wenn du dann betriebswirtschaftliche schon mal hast, dann ist das ja schon mal. Aber klar, du hast natürlich keinen Meister, aber das Thema
hatten wir ja schon. Das Thema hatten wir ja schon. Das können wir jetzt auch debattieren, ich glaube, das hattet ihr schon ein paar Mal,
Da werden wir nicht fertig heute.
Dann müssen wir dich nochmal einladen, genau zu dem Thema.
Nee, aber cool, okay, jetzt dann ging es quasi dann nach der Ausbildung zurück zum Königsbeck und dann bist du dort eingestiegen, 2015, glaube ich.
Genau, und dann erstmal wirklich nur reingeschnuppert, geguckt, dass ich irgendwie ankomme und dann wurden mir relativ schnell dann auch die Geschäfte übergeben, beziehungsweise ich bin dann als Geschäftsführer mit eingestiegen und habe auch Gesellschaftsanteile gekauft und dann waren wir erstmal zu dritt unterwegs, also Lothar, mein Vater und ich. Und dann ging es halt los, dass ich versucht habe, jetzt irgendwie mal da ein bisschen Schwung reinzubringen. Zu der Zeit waren wir noch in der alten Produktion. Der ein oder andere kennt vielleicht noch die Gablenberger Hauptstraße 70. Das war ja von den Gegebenheiten ein bisschen anders, wie wir es jetzt haben. Müsst ihr euch vorstellen, ein bisschen Superterre, den Laden, ging es rein. Ganz kleiner Laden, ganz traditionelle Bäckertheke, hast vielleicht 4, 5 Sitzplätze in der Ecke gehabt und eine Etage drüber war die Produktion. Ohne Aufzug, ohne nix, durfte es schön körbeweise immer das Zeug runterschleppen. So ein bisschen durchs Treppenhaus von dem ganzen Gesamthaus durch. Und ja, das war spannend auf jeden Fall. Ganz unten war der Siloraum in nochmal eine Etage tiefer. War halt sehr, sehr alt, aber halt super eingefahren, das Ding, muss man halt sagen. Ne? Und man muss sagen, zu der Zeit haben wir auch schon echt ordentlich was da rausgeklatscht aus diesen kleinen Räumlichkeiten.
Rausgeklatscht.
Okay, jetzt nochmal, ich muss immer ein bisschen mich zeitlich einordnen. Wann war das dann jetzt ungefähr?
Jetzt sind wir 2015, okay. 2016.
Sowas. Dann habt ihr in dem Laden noch ungefähr 5 Jahre produziert, bis dann, oder wann kam der Umzug?
Der Umzug war jetzt tatsächlich im September vor einem Jahr, wo wir dann komplett umgezogen sind, aber das Thema kam dann schon 3, 4 Jahre vor langsam auf. Da muss man vielleicht auch nochmal erklären, es gab da eine Fläche in der Nähe von unserem Laden, das ist die jetzige Fläche, in der wir jetzt sind, gegenüber von der Kirche, die stand schon mal so zur Debatte von Lothar und meinem Vater, dass sie eventuell super wäre für einen neuen Standort. Ja, aber zu der Zeit war ich noch nicht Thema. Mein Vater und Lothar hatten dann irgendwie doch nicht die Motivation, da jetzt nochmal was zu reißen. Und das hatte ich aber auch im Hinterkopf, dass diese Fläche schon mal im Visier war. Und da habe ich halt nochmal ein Auge drauf geworfen und einfach mich mal beworben und geschaut, dass man vielleicht sich anmeldet, falls da mal was frei wird, dass wir unser Projekt vorstellen dürfen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber natürlich währenddessen schon versucht, bei uns viele neue Dinge umzusetzen. Das war so die Geburtsstunde auch von unserem Hashtag Back to the Roots. Warum Back to the Roots? Ja, weil mein Vater und Lothar haben ja schon so ein bisschen diesen nachhaltigen Weg eingeschlagen. Ich habe nur gemerkt, da fehlt die Kommunikation dahinter. Das heißt, es ist irgendwie nicht greifbar. Der Kunde konnte noch nicht unbedingt verstehen, was steckt dahinter. Und sowieso das Thema Bioland und Co., das ist noch nicht so wirklich in der Gesellschaft angekommen zu der Zeit. Heutzutage weiß ich auch noch nicht hundertprozentig, ja. Aber ich habe einfach gemerkt, da muss man mehr an die Leute ran und irgendwie ein bisschen medial und Co. das aufziehen. Und das habe ich dann auch gemacht.
Spannend. Bevor wir jetzt, glaube ich, bei der Einsteige, machen wir nächste Schnellfragerunde, oder?
Ja.
Passt jetzt zeitlich vielleicht ganz gut.
Ja. Ja, nein oder Sätze beende?
Ja, genau.
Was nochmal? Ja, nein?
Oder Sätze beende.
Okay.
In 10 Jahren werde ich?
Hoffentlich öfter im Urlaub sein und am Strand liegen.
Podcast aufnehmen ist?
Lustig, macht Spaß.
Wenn ich nicht Bäcker geworden wäre?
Ja, dann wäre ich wahrscheinlich irgend so ein Manager-Fuzzi geworden.
Ich trage nur Markenkleider, ja oder nein?
Nein.
Was trägst du überhaupt jetzt? Kein
Bennett mehr. Ich trage tatsächlich gerade ein Shirt von The Baker aus Kalifornien. Das hat er mir geschenkt.
Ach ja, cool.
Und Brotpuristensocken.
Gut, dass wir das. Welche Unterhose?
Jetzt, das geht zu weit.
Max Kugel Unterhose.
Sehr gut.
Ich setze mir mein Baguette vorne drauf.
Okay, super.
Okay, jetzt vielleicht mal ganz kurz noch so ein bisschen. Was ist jetzt das Besondere am Königsbeck? Was macht ihr anders als andere, außer dass ihr biozertifiziert seid?
Also ja, wir sind der einzige vollzertifizierte Biolandbetrieb in Stuttgart, das kann man sagen. Aber was uns ausmacht, ist, glaube ich, dass wir versuchen, das, was wir tun, wirklich transparent zu machen und dem Ganzen auch eine würdige Bühne zu geben. Das war auch der Grund, warum wir die neuen Räumlichkeiten gebraucht haben, weil wir hatten irgendwie das Bedürfnis, das auf eine Fläche zu bringen. Man kann ja viel reden, aber ich finde, das ist wichtig, dass man auch irgendwie zeigt, was dahinter steckt. Das heißt, ich denke mal, unsere Stärke ist auf jeden Fall die Kommunikation, die Transparenz und das Greifbarmachen von dem, was wir tun. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was bei uns Priorität hat.
Erklär mal ganz kurz für die, die es nicht kennen, wie habt ihr es umgesetzt jetzt in
also, der neuen Standort? Also, ich muss euch vorstellen, bei uns, wie auch schon damals bei Zeit für Brot, was mich so fasziniert hat, war einfach der Einblick in die Backstube. Ein Einblick in die Backstube bringt nicht viel, wenn da nicht gearbeitet wird tagsüber. Das heißt, wir mussten auch erstmal den Schritt schaffen aus der Nacht in die Tagbäckerei. Ne? Da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Und das war, glaube ich, mit so ein ganz entscheidender Schritt. Was auch wichtig war, das müsst ihr euch vorstellen, als ich angefangen habe beim Königsbeck, hatten wir über 90 Artikel. Das haben wir jetzt bis auf 30 Artikel runtergestampft. Das heißt, das sehr schmal gehalten, das Sortiment. Aber jedes einzelne Produkt hat halt irgendwo seinen festen Platz und seine volle Aufmerksamkeit im Produktionsablauf. Und ich denke mal auch die Wertschätzung aller Ressourcen, also von Mitarbeitern und den Rohstoffen, die wir verwenden, das ist auch das, was den Königsbeck ausmacht und dass die Kunden das auch spüren, was dahinter steckt.
Wie habt ihr den Schritt geschafft zur Tagbäckerei?
Ja, das war nicht einfach tatsächlich. Ich meine, mitentscheidend war einfach die Teigführung, dass wir mit der Fermentationsanlage so gefahren sind, dass wir einen Tag produziert haben und über Nacht fermentiert haben. Und dann den ganzen Tag über frisch aus der Anlage eigentlich rausbacken können.
Das heißt, ihr habt große Kühlfläche.
Wir haben relativ große Kühlräume, genau. Mhm. Ja, und ich meine, dadurch schaffst du es ja einfach auch, den Raum zu schaffen, erstmal für diese Tagesbäckerei. Und wir nutzen quasi neue Technologien, wie mit diesen Anlagen, um uns mehr Raum zu schaffen für diese Transparenz. und die Kommunikation.
Wie habt ihr es von der Verteilung her vom Sortiment? Brot, Kleingebäck, Feingebäck, wie muss man sich das vorstellen?
Also Kleingebäck ist bei uns schon sehr im Vordergrund. Danach kommt Brot und die Konditorei ist wirklich eigentlich nur so ein Nebenprodukt bei uns. Also im Fokus steht auf jeden Fall das Kleingebäck und vor allem tatsächlich die Brezel. Das ist unser Leidenschaftsprodukt, das wir nicht nur auf dem Shirt, sondern auch im Herzen tragen.
Was ich aber auch cool finde, weil ganz viele fokussieren sich ja gerade eben halt hauptsächlich auf Brot und von dem her finde ich es auch total spannend, sich auch mal mit einem zu unterhalten, der sich auf die Kleingebäcke konzentriert. Finde ich nämlich auch mega spannend.
Ja, und das seid ihr auch richtig stark. Also ihr gewinnt ja regelmäßig, glaube ich, den Preis für die beste Stuttgarter Brezel.
Ja, letztens war es... das war, glaube ich, 2018.
Okay.
Da war dieser große Brezeltest, damals von der Innung, hat quasi ein Prüfer sich die vermeintlich besten Brezeln Stuttgarts geschnappt. Und also das war völlig unangemeldet, da wusste keiner Bescheid. Und unabhängig halt eine Prüfung gemacht, einen Test gemacht, eine Verkostung. Und dann weiß ich noch, eines Tages komme ich unten im Pausenraum, dann liegt da die Stuttgarter Zeitung. Und unsere Brezel quasi einmal komplett auf der Seite drauf. Und ich so, okay, was ist denn hier los? Ja, Königsbeck, der Sieger im Brezeltest, auf Platz 1 tatsächlich. Ach, Wahnsinn, krass. Und das halt als einzige Bioland-zertifizierte Bäckerei. Cool. Und das war so wirklich ein Ritterschlag fast schon.
Und du hast es auch aus der Zeitung erfahren?
Ich habe es aus der Zeitung erfahren, tatsächlich. Okay, ich wusste es vorher nicht.
Was ich so beeindruckend finde bei euch, das habe ich auch in der Folge gesagt, nachdem wir bei euch waren, dass das, glaube ich, viel zu wenig, also dass das total unterschätzt wird, finde ich, was ihr macht, weil das, was der David gerade gesagt hat, stimmt ja, viele machen ja jetzt Brot und so weiter und puristisch und bla blub. Und das wissen wir ja alle, beim Brot ist ja viel einfacher auch auf irgendwelche Hilfsmittel zu verzichten, weil das backe ich irgendwie vielleicht nur einmal am Tag, während die Brezel, wie ihr es ja auch macht, der ganze Tag über gebacken wird. Das heißt, die muss auch der ganze Tag über stabil im Kühlhaus liegen und so weiter. Und ihr kriegt das hin in Biolandqualität, ohne auf irgendwelche Hilfsmittel zu verzichten, die ihr nicht transparent macht. Das finde ich so krass und eigentlich wird mir das viel zu wenig gewürdigt in der Branche. Also das, da kann ich nur meinen Hut ziehen, das ist richtig genial.
Also danke, weil das hat auch natürlich seinen Hintergrund. Wie gesagt, mein Vater ist ein absoluter Teig-Guru, ja, kann man so sagen. Er versteht einfach, wie die Materie funktioniert. Und man muss auch sagen, wir arbeiten sehr eng mit der OBEC zusammen. Ich habe gehört, der Franz saß ja auch schon mal hier auf dem Bänkle, ja. Und mein Vater und der Franz, die haben sich schon viel Gedanken gerade um diese Thematik gemacht und hatten zu, ich weiß jetzt nicht, wie lange das genau her ist, ich glaube, vor 10 Jahren hat das angefangen, haben sie angefangen zu überlegen, was können wir einsetzen, um ein Backmittel zu substituieren mit natürlichen Zutaten. Weil, wie du sagst, es ist verdammt schwierig im Kleingebäckbereich diese Schwankungen auszugleichen. Und ich sage euch, es ist immer noch sehr schwer für uns. Es gibt Tage, da bin ich echt voll nicht zufrieden mit der Qualität. Wenn du irgendwie die Bläschen auf den Brezeln hast oder, keine Ahnung, der Ausbund nicht richtig da ist. Es gibt ja zig Sachen, die einfach an der Brezel schieflaufen können. Und da musst du einfach so akribisch hinterher sein und versuchen, eine Standardisierung hinzubekommen mit diesen natürlichen Rohstoffen, dass du eine gleichbleibende Qualität hinbekommst. Und jetzt rede ich die ganze Zeit über Qualität. Ich finde immer das Wort Qualität so ausgelutscht. Ja,
total. Das ist total schwierig.
Ich weiß nicht, was ihr unter Qualität, ich glaube, da versteht jeder was anderes dahinter. Aber für mich heißt Qualität einfach irgendwie eine gewisse Konstante zu haben. Also das hat was mit Stabilität zu tun. Das heißt Stabilität bei den Mitarbeitern, dass du keine große Fluktuation hast. Stabilität irgendwo von den Rohstoffen, die du verarbeitest, Stabilität im Großen und Ganzen. Und diese Stabilität in Qualität, die musst du natürlich auch im Bio-Bereich irgendwie hinbekommen. Und wir haben diese natürlichen Schwankungen. Und wie gesagt, der Franz und mein Vater haben ein Produkt entwickelt, was diese Schwankungen so ein bisschen ausgleichen kann mit natürlichen Rohstoffen. Und das hilft uns natürlich im Daily Business, ja. Aber man muss trotzdem diese Komponenten verstehen und wir mischen diese Komponenten auch selber zusammen.
Ja.
Wie hoch ist denn der Brotanteil von euren 30 Artikeln, die ihr habt?
Wir haben 6-7 Brote vielleicht. Also auch nicht jeden Tag alle. Das wechselt auch so mal in der Woche, dass man so ein Brot haben wir nur dienstags und freitags. Das ist das einzige Natursauerteigbrot, das wir im Sortiment haben. Und dann halt so Special-Brote, wie unser Vivaldi, was gerade jetzt zum Herbst kommt mit der Rote Beete. Das machen wir halt immer freitags auf Samstag. Und das ist halt so der, ja, das Farbtupfer zum Weekend. Ja.
Und ihr habt dann, gibt es eure Produkte nur bei euch in der Filiale oder findet man euch noch woanders in Stuttgart?
Also das ist auch Teil des Konzepts. Wir haben alle Lieferungen und Co. haben wir abgegeben bzw. abgestoßen. Wir liefern gar nicht, wir haben nicht mal ein Lieferfahrzeug. Der einzige Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, ist der gute Jens Peter. Der Jens Peter hat einen Unverpacktladen in Stuttgart, der heißt Schüttgut, kann ich hier nur wärmstens empfehlen. Ganz, ganz toller Mensch und cooler Laden. Und wir sind seit Stunde 0 oder 1 sind wir mit dabei und haben quasi unseren exklusiven Platz bei ihm im Sortiment, im Brotregal. Quasi hat ein kleines Brotregal und Kleingebäck. Und da gibt es nur Königsbeck-Backwaren. Aber das funktioniert so, er kommt morgens, holt quasi seine Backwaren ab und beliefert uns mit frischem Obst, Gemüse, Milch, also mit tollen Bio-Backwaren, mit den Rohstoffen, die wir wiederum zum Verarbeiten brauchen. Also ist so eine Synergie eigentlich, die wir da geschaffen haben.
Toll, ja. Und wie sieht jetzt so ein Alltag aus? Weil wir hatten es vorher von der Tagschicht. Also wann fängst du morgens an zu arbeiten?
Ja, also der erste Bäcker, der kommt, kommt um 5:30. Das ist der Ofenbäcker. Der schaut einfach, dass die ersten Backwaren in den Ofen kommen, dass wir um 7 halt so das Startsortiment zur Verfügung haben von jedem bisschen, ein paar Brote, Kleingebäck, vor allem Croissant süß, sollte in der Früh da sein. Und um 6 kommt der Teigmacher. Da ist die ersten Teige laufen und die müssen natürlich erstmal ruhen und um 7:30 kommt dann die nächste Schicht sozusagen, das ist dann die Tagschicht zum Aufarbeiten, die dann anfängt, die Teige abzuwiegen und aufzuarbeiten und Co. Verkauf fängt um 6.30 Uhr bei uns an, also um 7 machen wir wie gesagt auf, machen die Vorbereitungen und um 7 ist dann der Startschuss und da geht's los. Und ich bin aktuell das Mädle für alles sozusagen. Ich bin da, wo es brennt und in letzter Zeit war ich auch viel im Verkauf tatsächlich, was mir auch super Spaß macht, muss ich sagen. Aber muss man vielleicht auch noch dazu sagen, was den Königsbäck so besonders macht. Bei uns gibt es nicht den Verkäufer oder den Bäcker, bei uns gibt es den Königsbäcker und der kann so gut wie alles. Der kann, wenn es sein muss, am Teig sein und wenn es brennt, auch vorne im Verkauf mithelfen. Und das ist eine Sache, wo ich euch sage, das hat uns so viel Effektivität gebracht. Und das war somit die Kernidee, die ich hatte von diesem Laden, dass man diese Bereiche voneinander, die so getrennt sind, also immer so diese Produktion auf der grünen Wiese, irgendwo die Filialen, die Verkäufer, die keinen Bezug zu den Produkten eigentlich haben, das wollte ich ganz und gar nicht bei uns im Laden haben. Deswegen war es mir so wichtig, da eine neue Dynamik reinzubringen, dass der Bäcker seine Brote, seine Brezeln auch selber an der Front verkaufen kann. Und das haben wir geschafft.
Da läuft es mir fast der Rückerweg runter, weil das ist natürlich mega, aber bei mir geht da im Kopf gleich eine Lampe an, weil du hast ja den Betrieb auch übernommen, beziehungsweise machst du das mit deinem Vater zusammen. Da gibt es viele Bäcker, die sind ja bestimmt schon lange da.
Ich weiß genau, was du jetzt sagen willst.
Wie funktioniert das?
Also ich sag dir, da rennst du keine offenen Türen ein bei ihnen, ganz klar. Das hat echt viel Mühe bedeutet, natürlich auch sehr viel Hingabe und Empathie erstmal. Du musst ein gewisses Feingefühl haben, wie bringst du das an die Jungs und Mädels ran. Aber am Ende, was entscheidend ist, du musst das selber leben. Ja, wenn du zeigst, wie es funktionieren kann und es einfach vormachst und mit den wehenden Fahnen vorausgehst, sagst, Leute, da gehen wir hin, so funktioniert das, geht und das ist cool, es macht Spaß und mit Begeisterung damit irgendwo versprühst, dann funktioniert es. Und das klappt bei dem einen besser, bei dem anderen weniger gut, aber wichtig ist einfach nur, dass jeder versteht, worum es geht und dass man halt an einem Strang zieht. Das ist wichtig.
Steht dein Vater auch im Verkauf?
Der steht der hin und wieder auch da. mein Vater hat absolut seine Kernkompetenz am Tisch, das ist völlig klar. Aber wenn es sein muss, wenn der steht an der Kaffeemaschine, habe ich gesagt, Vater, wenn du dir hier einen Kaffee ziehst und da ist ein Kunde, dann musst du den Kunde auch bedienen. Ja? Sonst kannst du dir hier keinen Kaffee machen. Und das macht er dann auch. Und das macht er sehr hingabevoll und liebevoll.
Sehr cool.
Du musst immer lachen, das Story, weil du dein Vater immer so liebevolle Silberrücken
hast. Ja, der Silberrücken, ja.
Was mich sehr beeindruckt hat, und ich meine, das war eines der ersten Dinge, die mir aufgefallen ist, als ich bei dir war, du verkaufst Kaffee.
Ja.
Und da steht auf der Unterseite, Qualität bedeutet, die Dinge richtig zu machen, auch wenn keiner hinschaut.
Das hatte ich das letzte Mal gezeigt, als du bei mir warst. Ne?
Genau, ja. Das war echt schön.
Finde ich auch sehr, sehr, sehr cool. Das sind die Jungs und Mädels von Merchant & Friends, mit denen wir jetzt echt auch schon einige Jahre zusammenarbeiten. Finde ich auch super cooles Motto.
Super.
Passt.
Richtig gut. Ich glaube, wir könnten noch ewig hier weiterschwätzen. Ich würde gerne noch einen Themenblock so ein bisschen aufmachen, aber wir müssen auch gar nicht so arg in die Tiefe gehen. Also ein bisschen unsere Branche allgemein. Du hast jetzt auch schon viel gesehen. Ja. Ihr macht vieles, glaube ich, ziemlich gut. Aber es läuft ja nicht alles so richtig rund in unserer Branche. Und gerade jetzt auch gewisse Schwierigkeiten hier und da. Wie siehst du allgemein die Entwicklung unserer Gesamtbranche?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das, was ich tue, bin ich eingegangen unter der Prämisse, es ein bisschen anders zu tun, wie es ist. Deswegen auch die Backstube der Zukunft, die wir uns vorgenommen haben als Projekt, weil mir und mein Vater auch bewusst ist, dass viele Sachen so ein bisschen stagnieren oder vielleicht nicht so ganz zeitgemäß sind, die bei uns in der Branche passieren. Und ich glaube, es bedarf einfach wieder viel Aufklärung und der Bäcker muss halt wieder versuchen, wirklich das Handwerk für sich neu zu erfinden. Das heißt jetzt einfach von den Zutaten her, ja, dass man einfach sich wieder neu aufstellt oder auch vom Konzept her. Es gibt so viele coole neue Konzepte, glaube ich, jetzt gerade bei uns hier in Deutschland. Und hier saßen ja auch schon einige Kollegen, die ganz gut verstanden haben, wohin die Reise geht. Und ich glaube, es ist so viel Potenzial bei uns in der Branche. Man merkt es ja, diese Aufschwung von solchen neuen Konzepten. Und ich denke, man muss sich jetzt irgendwo so ein bisschen positionieren. Was möchte man eigentlich? Ich glaube so, es gibt nicht mehr viel Möglichkeiten zwischen Riese, also der Versorger für eine Masse, und jemand, der versucht, was wirklich qualitativ Hochwertiges zu machen. Alles dazwischen ist, glaube ich, sehr schwierig heutzutage. Und ich glaube, aktuell sieht man das auch, wenn man ein bisschen links und rechts schaut, dass doch die Betriebe, die gerade richtig zu kämpfen haben, eben sich nicht so richtig positioniert haben, vielleicht. Und ich sehe quasi für uns die Chance, da ein bisschen neu zu sensibilisieren und zu motivieren vor allem. Und das haben wir auch in den letzten Jahren versucht. Wir haben auch, mein Vater und der Franz hatten die Ehre, bei der BEKO ein paar Seminare zu halten. Das war vor ein paar Jahren. Und da hatten wir einfach so die Mission, die Idee, zu kommunizieren, das Geheimnis zu lüften, wie man Bio-Rohstoffe so verwendet, so verarbeitet und tolle Backwaren rausbekommt und das Ganze in ein Konzept packt, was einfach zeitgemäß ist. Also das, was wir jetzt quasi errichtet haben mit dem Königsbeck, das wollten wir teilen mit Kollegen. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr ineinander greifen und zusammen und an einem Strang ziehen, dass man so den Weg zusammen auch geht, ne? Und sich nicht so verliert und gegeneinander arbeitet. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Auch bei den ganzen Versorgern, unsere OBEC und wie sie alle heißen, es gibt ja noch ein paar andere Versorger hier, die diesen Bio-Weg gehen wollen. Und auch die fangen schon an, so ein bisschen den Markt für sich vielleicht zu beanspruchen oder, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht der richtige Weg. Wir sind so immer noch der kleine Prozent eigentlich. Und das sollte eigentlich sich bald mal ändern. Weil wenn wir in 10, 15 Jahren noch geiles Brot, geile Backwaren produzieren wollen, dann müssen wir gucken, dass unsere Böden gesund bleiben. Und das ist so ein bisschen unsere Mission vom Königsbeck, aufzuklären, Leute, da steckt eine Wertschöpfungskette hinter diesem Ganzen, was ihr seht, hinter dem Brot. Und die müssen wir bewahren. Und das fängt einfach schon beim Boden an und hört nicht in der Tüte, also das Brötchen in der Tüte, da hört es noch nicht auf, es geht weiter. Und wir müssen einfach versuchen, die Gesellschaft zu sensibilisieren und zu zeigen, dass eine Kaufentscheidung auch irgendwo so ein bisschen einen Beitrag leistet, wohin die Reise geht mit uns in den nächsten Jahren.
Wow, so kann man einen Podcast mal beenden. Ich wollte jetzt aber noch schön fragen, wie war die Resonanz? Weil als ein Mitarbeiter von uns war nämlich auf eurem Seminar.
Ja.
Wie war die Resonanz von den Kollegen auf eure Offenheit? Weil das ist, macht ja auch nicht jeder. Das ist
ja, ich glaube gerade die Offenheit hat viele erstmal erstaunt, weil es gibt kein Geheimnis in der Rezeptur unserer Brezel zum Beispiel. Und viele haben gedacht, Mensch, das ist die Brezel und die sagen uns jetzt, wie das geht. Ja, aber es gibt kein Geheimnis. Wir wissen doch alle, wie es geht. Wir sind doch alles Bäcker. Ganz im Ernst. Es geht auch nicht darum, irgendwie nur ein paar Zutaten zusammen zu mischen. Das Geheimnis ist eigentlich, wie konsequent führst du das durch und wie leidenschaftlich. Und das ist, glaube ich, der Unterschied eigentlich. Und sonst gibt es keinen Unterschied.
Also gibt es nirgends jetzt eine Kopie von euch, weil die Leute merken, es gibt kein Geheimnis, oder?
Ja, ich habe noch keinen anderen Königsbeck gesehen, aber mal sehen, was noch so kommt.
Okay, also ist eigentlich ein wunderschöner Abschluss. Wir können das eigentlich echt so stehen lassen, aber.
Aber.
Wenn du jetzt schon mal hier bist.
Okay.
Und italienische Wurzeln hast, dann interessiert mich schon, wie machst du Pizza? Machst du überhaupt Pizza?
Wir machen jeden Tag Pizza bei uns. Hast du schon mal unsere Pizza probiert? Das Nein. ist der Knaller.
Ja?
Ja. Kommst du mal mittags vorbei? Bei uns gibt es jeden Tag Pizza Margherita und jetzt haben wir gerade auch eine Flammkuchen- bzw. so Salzkuchen-Variante. Kennt ihr auch, oder? Ja. Quasi unser Zwiebelkuchen wurde abgelöst von so einer Variante, die eigentlich eine Pizza ist, nur halt mit bisschen Schmand, bisschen Zwiebel, bisschen Speck und ist genial.
Okay. Wie machst du deinen Teig?
Soll ich das jetzt verraten, die Rezeptur?
Die Rezeptur ist ja wahrscheinlich auch nicht das Geheimnis, sondern wie die Führung ist.
Es ist letztendlich das Gleiche wie mit allen Backwaren auch. Wir haben eine Übernachtführung. Wir arbeiten mit so einem gekochten Sauerteig, den wir verwenden. Und die Mischung aus 50% Weizen und Hartweizen ist jetzt auch kein Geheimnis. Es gibt kein Geheimnis. Wie gesagt, es schmeckt.
Wir haben es ja auch noch nicht probiert, ob es richtig gut ist.
Ja. Kommt vorbei, probiert sie mal, erstmal urteilen, ob sie schmeckt und dann können wir nochmal über das Rezept schwätzen.
Machen wir nochmal eine Pizza-Folge. Ja. Schmeißt du die dann auch so cool durch die Luft?
Ja, tatsächlich haben wir da auch schon ein bisschen Action gemacht in der Backstube. Ich gucke immer, dass das nicht ausartet, nicht, dass da irgendwann irgendwie die Pizza an der Decke klebt. Aber so ein bisschen Show und Spaß muss auch sein bei der Arbeit.
Francesco, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich mega spannend. Was man bei dir im Laden vor allem merkt, das steckt wahnsinnig viel Liebe zum Detail überall drin. Das fängt beim Kloschild an.
Hört, ist dir aufgefallen,
hört beim Kaffeeseite und Kaffeepackung unten auf. Der Milchschaum vom Cappuccino ist der Wahnsinn. Und so weiter und so fort. Wir haben natürlich noch eine große Abschlussfrage, die man dir noch stellen müsste.
Alright.
Und zwar, mit Kleingebäck bist du ja an der richtigen Adresse.
Ja.
Kann man Laugengebäck mit Nutella essen?
Oder mit Samba?
Ja, also ich muss sagen, Nutella erstmal gar nicht. Aber ja, es gibt ja was Vergleichbares. Wir haben so eine Nocciolata, die schmeckt unfassbar gut und kann man. Aber so eine ordentliche Schicht Butter darf auch drauf sein.
Ja, yeah, genau. Das siehst einfach Leute, die ach, Ahnung komm. Haben, esse es mit Butter.
Also ich muss sagen, mein Opa, kurz dedicated to my Opa hier, der hat früher seine Butter mit ein bisschen Brot gegessen. Ich habe es nie verstanden, aber so langsam habe ich es verstanden, was er damit gemeint hat.
Ja, okay, von mir aus. Ja, ist okay. Ich höre nach 100 Folge auf.
Das ist schon was einfach.
Ja, genau. Wunderbar, vielen herzlichen Dank.
Jungs, danke euch. Ich habe echt nicht gewusst, was auf mich zukommt, aber es hat echt Spaß gemacht. Ja,
schön.
Und Respekt an euch erstmal, weil das ist ja auch eine Mission, die ihr da habt. Und ich finde das richtig toll, was ihr macht. Bleibt dran und share some Bread and Pretzel Love to the world. Thank you.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao, Jungs. Danke.